Danke vielmals, Emil, für deine Leitung, für deine Worte aus dem ersten Johannesbrief über die Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, die wir auch brauchen. Vielen Dank für den Lobpreis. Was für eine Vorlage. Gibt uns Gott. Er sagt, er wohnt im Lobe seiner Kinder. Wie kostbar der Name Jesus ist. Der Name, der über alle Namen ist. In dem Rettung ist, in dem Befreiung ist, in dem Heilung ist, Wiederherstellung. Ein lebendiger Gott, nicht eine tote Statue. Einen Gott, mit dem man eine lebendige Beziehung haben darf. Und wie wichtig es ist, dass wir sie pflegen, dass wir diese Gemeinschaft lieben. Mehr als alles andere begehren wir dich, Herr. Dass doch unser Herz so begehrlich ist, auch heute Morgen zu sagen, Herr Jesus, ja, wir brauchen dich wirklich. Wir brauchen dich für unser persönliches Leben, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Kinder, für unser Dorf, für unser Land. Die ganze Welt braucht ihn. Ja, er hat uns beim Namen gerufen. Und wir beten, dass dieser Ruf immer und wieder ausgeht, denn es gibt noch viele Namen, die den Ruf Gottes noch nicht gehört haben. Jesus ruft heute Morgen Namen. Und wir wollen beten, dass dieser Ruf in die Herzen dringt der Menschen und dass sie erkennen dürfen, es gibt einen Retter, es gibt einen Erlöser, einen Befreier, es gibt einen Gott, der liebt jeden Menschen. Und dass seine Liebe in diese Herzen hineindringt. Wir haben letztens im Fenster zum Sonntag ein Zeugnis gehört von einer Balletttänzerin, einer Ballerina, die auf allen großen Bühnen der Welt getanzt ist. Und sie bringt ihr Zeugnis und sagt, ich wusste immer, es gibt einen Gott. Ich bin katholisch aufgewachsen. Und dann war ich mal in München. Und da waren Christen, die haben mich eingeladen, doch zu ihnen mal in den Gottesdienst zu kommen. Und diese lästigen Christen haben nicht aufgegeben. Sie haben einfach immer wieder eingeladen. Nur eingeladen, kommen Sie doch mal in den Gottesdienst. Und irgendwann hat sie nachgegeben und ist da hineingegangen und ist dort hängen geblieben. Und diese Christen haben gesagt, weißt du, man kann eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Und sie hat gesagt, ja, aber wie geht das? Wie geht das, eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott? Und niemand konnte ihr das irgendwie richtig erklären. Und dann hat sie angefangen, ein ganzes Jahr lang zu sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Gott, ich will dich kennenlernen. Und dann im Lobpreis eines Gottesdienstes ist Gott ihr begegnet. In einem Lied ist die Liebe Gottes in ihr Herz hineingedrungen. Und von Stunde an wusste sie, was es bedeutet, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben. Von Sekunde an. Und als sie so erzählt hatte, und weißt du, ich hatte eine Stimme in meinem Herzen, die sagte, ich liebe dich so, wie du bist. Ohne die Leistung, die du bringst in deinem perfekten Tanz und deinem Auftritt. Ich liebe dich so, wie du bist. Und weißt du, als sie das erzählte, hast du gemerkt, jetzt weiß sie, was es heißt, eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben, wenn dein Inwendiges erweckt wird und der Geist Gottes einzieht. Wow, was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Ist uns das noch bewusst, ihr lieben Geschwister? Weißt du, ich habe letztens einen Gottesdienst im Internet angeschaut von dunklen Menschen, von Dunkelhäutigen. Hey, ja, das war lebendig, ich sag dir, du. Da kam, ja, Halleluja, ja, preis dem Herrn. Fast wie Angelika, oder? Ja, die feuert da hinten nach vorne. Und das ist lebendiger Glaube, der auch mal entzückt werden kann, weil uns so viel geschenkt ist, dass wir manchmal gar nicht mehr so realisieren, was für eine Gnade, was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht wir haben, Jesus kennen zu dürfen. Eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott haben zu dürfen. Es schmerzt so, wenn ich dann mit Menschen über Gott rede und merke, sie stehen wie vor einer Wand. Sie hören zwar, was ich sage über Gottes Liebe und Gottes Güte und Gnade, aber wie ein Vorhang. Sie hören es, aber verstehen es nicht. Und wie beelendet mich das dann? Und wie sehr wünscht man sich doch dann, dass der Geist Gottes durchdringt durch diese kostbaren Menschenherzen, dass dieses Innere geschehen darf, was wir schon erlebt haben. Wow. Ich wünsche es jedem Einzelnen, dem wir begegnen nächste Woche, dass es einfach geschehen darf. Gell? Wir sehnen uns auch danach, wir beten darum. Nicht durch Heer und Kraft, sondern durch seinen Geist muss es geschehen. Denn nur er kann überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Sie hören zwar die Botschaft, aber wenn nicht Gottes Geist durchdringen kann, in die Tiefe des inwendigen Menschen, in ihr Herz, dann ist es nur etwas Frommes, das mal gut tönt und mal schön ist und man kann mal lachen darüber, aber diese lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott, die uns durchträgt, auch durch schwierige Zeiten, stimmt's? Die uns eben dann trägt, die nicht versagt. Ist Gott treu?
Ja.
Auch wenn wir es nicht immer sofort so real erleben, aber doch immer wieder merken, er lässt uns nicht im Stich. Er trägt uns durch Höhen und Tiefen. Ich darf euch heute mitnehmen in diese Schatzkammer Gottes. Es gibt so viele Schatzkammern Gottes. Und wenn du drin bist und staunst über die Größe Gottes, über seine Güte, über seine Barmherzigkeit, über seine Liebe, dann ist es mir manchmal fast so, wie wenn dieses Gold, das ich dann sehe, wie abfärbt auf einen, dass es fast wie Teil wird von deinem Leben. Und das wäre eigentlich das Ziel, dass wir in dieser Schatzkammer so lange verweilen, bis das, was wir sehen, erleben, erfahren, Teil von uns wird. Dass dieser Schatz in unserem Herzen sichtbar wird, in unserem Leben. Dass die Menschen sagen, wo warst denn du? Ja, Amen, Amen, genau, aber das ist die Antwort, das will ich auch und das begehren wir, dass wir Gottes Gegenwart suchen, in seine Schatzkammer einkehren. Hast du gewusst, dass die Arme des Herrn heute noch ausgebreitet sind? Dass er dich immer willkommen heißt, auf dich wartet, dich in seine Arme zu nehmen, dich zu herzen, dich zu segnen, dich zu beschenken. Und diese Schatzkammer, von der ich rede, das ist das Unser Vater. Ihr wisst es. Wir haben in der letzten Predigt, die ich mit euch teilen durfte, über die Vergebung gehört. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, denen, die an uns schuldig geworden sind. Was für ein Schatz. Was für eine Gnade, wenn wir vergeben können und uns versöhnen können durch die Hilfe Gottes. Wir Menschen schaffen es nicht. Aber er hilft uns. Und heute möchten wir da hineinschauen, wo Jesus sagt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist mir bewusst, darüber zu predigen, hat damit zu tun, dass du gern in ein Wespennest hineingreifst. Weil der Teufel mag das nicht, dass ich über das predige. Und das spüre ich seit Tagen und seit Wochen, dass diese Mächte der Finsternis versuchen, das zu hindern mit allen möglichen Mitteln, so wie eben der Feind ist. Mit anderen Worten, Jesus will hier uns eigentlich sagen, ihr habt einen Feind, ihr habt einen Widersacher, der nicht will, dass es euch gut geht, der nicht will, dass ihr feststeht im Glauben, der nicht will, dass ihr Freude habt am Herrn und die Freude am Herrn eurer Stärke ist. Er will uns schwach sehen, er will uns flachliegend sehen. Aber Gott hat uns in seinem Wort das Nötige gegeben, um die listigen Anläufe des Teufels zu erkennen, sie aufzudecken und dem Feind zu widerstehen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Und wie wahr? Er ist ein besiegter Feind, das wissen wir. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz von Golgatha. Nicht die Muskelkraft hat den Teufel besiegt, sondern die Liebe Gottes. Und das soll uns auch im Herzen festbleiben. So. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Und ein Dieb nimmt sich das, was ihm nicht gehört. Und der Dieb will dich zurückgewinnen, weil er dich verloren hat. Und darum sind wir auch umkämpft. Im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern und wach. Kann man wach sein, wenn man nicht mehr nüchtern ist? Ich glaube nicht. Dann geschehen manchmal Dinge, die man nachher sehr bereut. Und hier geht es jetzt nicht um den Alkohol, nüchtern sein, sondern man kann auch betrunken sein mit anderen Dingen, die die Welt anbietet. Man kann mit Hass und mit Bitterkeit betrunken sein, dass man nicht mehr merkt, was man tut und ein Spielball des Teufels wird, eine Marionette des Teufels, wo er seine ganze Wut an den Menschen ausübt. Man kann betrunken sein vom Mammon, vom Geld, von Hab, von Gut. Das ist mein Fundament. Und wie kann der Teufel dann ausnutzen, dass Menschen letztendlich im Elend landen? Weil sie ihre Hoffnung auf das Geld gesetzt haben, auf Reichtum. Und so gibt es viele Dinge, die den Menschen betrunken machen können. Und er ist nicht mehr wachsam und erkennt nicht, wenn der Teufel Hand anlegt an sein Leben. Aber die Bibel sagt es auch uns, Jesus sagt es auch uns, seid nüchtern und wacht. Und dazu gab uns Gott in seinem Wort durch Paulus einen wunderbaren Text. Aus Epheser Kapitel 6. Ihr wisst schon, was kommt, oder? Über die Waffenrüstung Gottes. Das ist heute dran. Und ich lese diesen wunderbaren Text aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Wenn ihr eine Bibel da habt, dann dürft ihr gerne mitlesen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wow! Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 17. Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und weil sie eben gerade listig sind und hinterlistig und hinterhältig, auf eine Art und Weise, wie es der Mensch eben oft nicht merkt, brauchen wir diese geistliche Nüchternheit, dieses geistliche Wachsein, ganz wichtig. Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herrn, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich glaube, das ist so ziemlich allen bewusst. Gerade wenn Menschen uns begegnen, wie es nicht schön ist, wie man es vielleicht nicht erwartet, dann wissen wir, dass oft eben ein anderer dahinter steht, der diese Menschen missbraucht, um uns schlecht zu machen, um uns böse zu begegnen. Das ist immer wichtig, dass wir nicht die Menschen konfrontieren, sondern dass wir im Geist beten können, im Namen Jesus binde ich diesen Geist auch hinter diese Person und setze sie frei, dass sie so sein kann, wie Gott sie eigentlich gemacht hat. Ganz wichtig, dass wir das wissen. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis, die dahinter eben wirken. Zweitens, wir kämpfen aus einer Position des Sieges. Jesu Sieg am Kreuz von Golgatha ist auch unser Sieg. Und ich werde dann in der Waffenrüstung noch darauf zurückkommen, dass wir wirklich wissen, wir kämpfen aus einer Position des Sieges. Denn nur weil er gesiegt hat und wir seine Kinder sein dürfen, können wir auch siegreich sein. Sonst wäre es nicht möglich, oder? Halleluja. Drittens, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mit dem allein könnte man eine Predigt füllen. Das wird heute Morgen einiges viel sein, aber hört euch die Predigt auch später nochmals an auf der Homepage. Ganz wichtig, dass es durch und durch geht. Das, was in dieser Schatzkammer aufbewahrt ist für jeden, der da hineingeht, um es zu holen, das soll übergehen. Das soll Teil von unserem Leben sein und werden, gerade auch in Zukunft, wo wir vielleicht noch mehr herausgefordert sind, nüchtern zu sein und wachsam im Geist. Also seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie kommen wir zu dieser geistlichen Stärke, zu dieser geistlichen Kraft? Wie kommen wir dazu? Wie? Wenn man an Jesus glaubt, auf jeden Fall, aber das alleine reicht wahrscheinlich noch nicht, Ruth. Bitten, genau. Wunderbar, wie Paulus im Epheser 3, Vers 16 sagt, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden am inwendigen Mensch durch seinen Geist. Paulus betet. Ich mache mal gut, wenn man eine Bibelstelle auswendig kann. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was sind das für Worte? In der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Herrlichkeit. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das steht nicht einfach da, dass wir darüber hinweghüpfen, sondern dass wir es für uns in Anspruch nehmen. Das gilt auch für uns, weil wir diese innere Stärke brauchen. Wir dürfen bitten. Also Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Durch Gottes Wort kann der inwendige Mensch stark werden. Es gibt ja dieses Bild von den beiden Hunden, vom weißen Hund und vom schwarzen Hund. Und dem Hund, dem ich zu fressen gebe, der wird stärker sein. So, also müssen wir unseren inwendigen Menschen nähren durch Gottes Wort. Und mir wird Gottes Wort immer dann zur Kraft, wenn ich darüber nachsinne, wenn ich nachbohre, wenn ich nachfrage, wenn ich nachforsche, wenn ich frage, Herr, wie hast du das gemeint? Wie versteht sich das? Wie wird das Teil von mir? Versteht ihr? Und plötzlich wird dieses Wort lebendig und bewirkt in meinem Herzen, wozu es gesendet ist. Darum sage ich euch, es reicht oft nicht aus, wenn ich im Gottesdienst die Predigt höre, wenn ich es nicht weiter bewege. Es muss, es soll, es darf, es sollte mit euch durch die ganze Woche hindurchgehen, bis du sagst, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist es durch. Also nicht nur ein Kopffüller, sondern ein Herzensfüller. Halleluja. Lobpreis. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen kommt, sondern werdet voll des Geistes, indem ihr singt und spielt in Psalmen und Lobgesängen und jubelt dem Herrn zu. Und wisst ihr, in Kolosser 3, Vers 16 ist die Parallelbibelstelle so wunderbar, wo Paulus beschreibt, und tut das untereinander. Weil der Teufel greift auch die Gemeinde an. Er will nicht, dass die Beziehungen harmonisch sind und liebevoll. Er will, dass Streit in der Gemeinde ist. Dass man gegeneinander schafft, statt einander ehrt und hochachtet und einander dient. Gell? Ist voll so, hey. Darum singt und spielt die Psalmen und Lobgesänge, redet so miteinander und geht so miteinander um, damit wir eben den Feind ausschließen können. Und das ist eine Aufgabe, die wir praktizieren müssen, die wird uns nicht einfach geschenkt. Wir müssen uns entscheiden, wir wollen einander in Liebe begegnen. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Es ist ja ohnehin ein Wunder, wie Gott uns zusammengestückelt hat, oder? Da staunt man, dass das ja möglich ist, dass das Gemeinde sein kann, oder? Aber jedem hat Gott einen Platz zugewiesen, der kostbar und wertvoll ist. Und wenn es nur die kleine Zehe ist, oder? Die ist so wertvoll, das merkst du erst dann, wenn du ihn anschlägst. Dass er da ist, oder? Und dass er wichtig und wertvoll ist. Und so geht es mit einigen Dingen am Leib Christi. Halleluja! Werdet stark in dem Herrn. Und in der Macht seine Stärke. Und ich sag's euch, wisst ihr, was für mich auch so kostbar und wertvoll ist, stark zu werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke? Das ist die Gemeinschaft mit Gläubigen. Das ist die Gemeinschaft. Nicht nur im Gottesdienst, auch in den Gebetsabenden. Wir hatten letzten Dienstag so eine gesegnete Gebetszeit bei Mario und mit Roswitha und Evan und echt, dieser Raum war gefüllt mit Engeln. Wir hatten kaum mehr Platz, so voll war er. Aber ich hätte es nie missen wollen, diese Zeit mit ihm im Gebet Gott zu bestürmen und ihn anzubeten. Wunderbar. Oder Hauskreise. Diese Gemeinschaft, wo man einander ermutigen kann, aufbauen kann, segnen kann, füreinander beten kann. So ein Segen. Wenn es auch immer möglich ist, nutzt die Gelegenheit. So. Jetzt komme ich zur Predigt. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, was der Herr meint. Was er uns sagen möchte in seiner Liebe und seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Gott hat uns alles gegeben, um diesen Kampf standzuhalten, um die listigen Anläufe des Teufels aufzudecken, um Widerstand zu leisten, um das Land zu behalten, ja, es sogar auszuweiten durch diese Waffen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Wir wissen alle, wie Jesus den Feind in der Wüste überwunden hat, als er ihn versucht hat in Matthäus 5. Durch die Kraft des Geistes und durch die Kraft des Wortes. Und genau so dürfen wir auch kämpfen. Das hat uns der Herr zugesagt, gerade in diesem Gebet, dem Vater unser. So, jetzt spricht Paulus von einer Waffenrüstung. Zieht sie an, legt sie an. Aber wie ziehe ich jetzt eine Waffenrüstung an, die ich nicht sehe? Oder siehst du sie? Kannst du sie greifen? Hast du einen Helm? Hast du einen Brustpanzer? Vielleicht einen Gürtel? Na, ja, einen Gürtel, den habe ich, ja. Schuhe habe ich auch. Wie ziehen wir jetzt die geistliche Waffenrüstung an? Wisst ihr, wie das geht? Die Ruth weiß es, das weiß ich, dass du es weißt. Ja, man zieht es halt einfach an, gell? Das ist wie wenn diese Balletttänzerin fragt, ja, wie kann ich eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott haben, wenn ich ihn nicht sehe? So, wie ziehst du sie auch an? Wie ziehst du sie an? Indem ich Gottes Wort lese, indem ich Gemeinschaft mit Gott pflege. Genau. Eine gute Antwort. Also wir ergreifen im Glauben Gottes Wort die Zusagen, die uns gegeben sind, und ich halte sie fest, bis es Teil von mir wird. Sprüche 1. So. Ich beginne es zu proklamieren, auszusprechen, auszurufen. So verstehe ich eben die Waffenrüstung anziehen. Gibt es noch eine Ergänzung? Nicht? Dann gehen wir doch zum ersten Teil dieser Waffenrüstung. Umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit um eure Lenden. So. Nach der Anatomie wissen wir, dass der Lendenbereich so ziemlich der schwächste Bereich im Körper des Menschen ist. So die Lendenwirbel. Das sind die paar Wirbel, die das ganze Gewicht vom Oberkörper, vom Kopf, von den Armen stützen. Und wenn wir dann noch etwas aufheben, das viel Gewicht hat, dann drückt das noch mehr auf diese Lendenwirbel. Und nicht selten kann es mal einen Schmerz geben, oder? So ein Zeichen, du hast mich überfordert. Ist das alles bewusst? So Man kann das muskulär aufbauen, ich kenne mich da ein bisschen aus, aber es geht eben nicht um den Sixpack, um die oberflächlichen Muskeln, sondern um die tiefen Muskulatur. Und die ist noch schwieriger aufzubauen, es braucht viel Geduld. Und weil viele diese Geduld nicht haben, haben sie manchmal eben Rückenprobleme. So, aber es gibt auch eine Abkürzung, eben mit einem Gürtel. So, wenn ich an die Gewichtsheber denke, habt ihr auch schon mal gesehen? Wenn sie da das Zweifache von ihrem Körpergewicht stemmen und sie legen sich einen Gürtel an um den Lendenbereich, zurren den fest, um das Ganze zu stützen, damit sie Halt bekommen und Sicherheit in dem, was sie tun. Ganz ein wunderbares Bild, wenn wir es dann aufs Geistliche übertragen. Also Halt, Sicherheit, Festigkeit. Nehmen wir noch den Gürtel des Polizisten. Der hat ja auch einen Gürtel. Und was hat der für Zeugs in diesem Gürtel? Und wir haben in der Familie Polizisten und die sagen, das hat ein rechtes Gewicht, oder? Und ich habe schon gedacht, ja, warum nehmt ihr das Zeugs nicht in einen Rucksack? Ja, dann ist es besser verteilt auf dem Rücken. Eine Sicherheit. Dass man bereit ist, wenn der Feind eben kommt. Also zu diesem Gürtel kommt noch die Bereitschaft dazu. Wie der Krieger, der sein Schwert angemacht hat an diesem Gürtel. So, und jetzt heißt es, es ist der Gürtel der Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Jesus ist die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten, aber er ist die Wahrheit. Und was will er damit sagen, ich bin die Wahrheit? In Jesus sehen wir Gott, den Vater, leibhaftig, real. Das ist die wirkliche Wahrheit. Das ist nicht irgendeine Person, die irgendetwas erzählt von Gott, sondern er ist der, der Gott, den Vater, auf Erden verherrlicht hat. Durch ihn erkennen wir den Vater. Durch ihn erkennen wir die Liebe und Barmherzigkeit dieses Gottes. Durch ihn erkennen wir den Willen des Vaters. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Er ist letztendlich der Gürtel der Wahrheit. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Stimmt das? Er offenbart uns den Sohn. Er offenbart uns den Vater. Er offenbart dir und mir, wer ich in Jesus bin und wer Jesus in mir ist. Wer bin ich denn in Jesus? Ein Kind Gottes? Ein Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes. Und wenn der andere kommt und sich groß macht vor dir, kannst du sagen, hey, pass mal auf, weißt du, wer mein Papa ist? Soll ich ihn rufen? Ich will mich nicht lächerlich machen darüber, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Und dieses Wissen, wer ich in Jesus bin, weil der Geist Gottes mir ihn offenbart in seiner Größe und Herrlichkeit, und wer Christus in mir ist, er ist immer noch der König der Könige und der Herr der Herren, das Alpha und das Omega, dem alle Dinge möglich sind. Christus in mir. Halleluja. Was ist das für eine Botschaft? Das bringt Halt in mein Glaubensleben und Sicherheit und Stabilität, so wie es eben der Gürtel der Wahrheit sein soll. Und auch Bereitschaft, wenn er kommt, richtig zu reagieren. Der Gürtel der Wahrheit. Nehmt es mit. Bewegt es in eurem Herzen. Christus in dir und du in Christus. Was hat das für eine Bedeutung? Dass ich es immer und immer bewege, bis es Teil von meinem Leben wird und diese Glaubensstabilität in unser Leben hineinbringt. So, und jetzt gehen wir zum Panzer der Gerechtigkeit. Mögt ihr noch? Sind schon fast am Ziel. Ha. Wozu ist dieser Panzer der Gerechtigkeit? Wozu dient ein Brustpanzer? Wie? Angriffe abzuwehren, ja. zu schützen, genau, das ist stimmt. Und was schützt denn dieser Brustpanzer? Mein Herz, genau auf das will ich hinaus. Lebenswichtige Organe, aber das Wichtigste ist das Herz. Also wir wissen, es geht um den Kern. Es geht um etwas ganz Wichtiges bei diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit. In Sprüche 4, Vers 23, wisst ihr, was dort geschrieben steht? Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben, physisch und geistlich. Es geht also um den inwendigen Menschen. Es geht noch nicht um den Kopf. Es geht um den inwendigen Menschen. In Römer 10, Vers 10 schreibt Paulus, die Gerechtigkeit kommt durch Glauben. Ich muss das vorlesen, das ist wichtig. Römer 10, Vers 10. Das ist wichtig. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. So ist es richtig. Und mit dem Mund bekannt zur Errettung. Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt. Es geht um einen Herzensglauben. Es geht nicht um einen Kopfglauben. Das ist ganz wichtig. Weil hier in diesem Vers steckt ein unbeschreibliches Wunder Gottes. Denn kein Mensch kann mit seinem Herzen glauben, dass Jesus der Erlöser und Retter ist, außer es ist ihm von Gott geschenkt. Und das ist eine unbeschreibliche Gnade. Warum gerade du und nicht dein Nachbar? Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Die Gnade Gottes hat mein Leben erreicht, dass ich erkennen durfte, ich bin ein Sünder. Dass ich erkennen durfte, die Sünde, der Sünde Sold ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Es bedeutet auch in der Ewigkeit nach dem irdischen Ableben, bin ich getrennt von Gott. Ja, die Hölle, da machen wir Party in der Hölle. Was für ein Quatsch. Aber wenn der Geist Gottes dich überführt, dann weißt du, dass das kein guter Ort ist, dass das ein schrecklicher Ort ist. Und nicht einmal die Hölle in sich selbst, sondern ewig getrennt zu sein von diesem liebenden Gott. Und weißt du, spätestens dann, wenn dieser Geist Gottes dem Menschen das offenbart, dann beginnt er nach Erlösung zu schreien. Herr, wer will mich retten von dieser Schuld und Sünde, die mich im Tod hält? Jesus Christus. Denn er nahm meine Sünde auf sich und gab mir anstelle was? Seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dass ich durch sein vergossenes Blut vor Gott stehen darf, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie wenn Jesus vor Gott steht. Was für eine Gnade. Stimmt das? Kommt ihr noch mit? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Wer ist deine Gerechtigkeit? Jesus. 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 Jesus ist meine Gerechtigkeit. Bewege das immer wieder in deinem Herzen. Wie ist diese Gerechtigkeit in mein Leben gekommen? Durch den Glauben aus Gnade. Epheser 2, Vers 8. Oder wie es auch in Römer 1, Vers 17 geschrieben steht. Durch den Glauben ist die Gerechtigkeit in mein Leben gekommen. Und diese innere Erfahrung, dieses innere Erleben ist das, was diese Paletttänzerin so wunderbar beschreibt. Jetzt weiß ich, und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und wenn der Teufel kommt und dir einsuggestiert, ich glaube nicht, dass dir vergeben ist. Na, ich glaube nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Na, dass du gerecht, du und Gerechter, vergiss es. Wie kommt er? Wer will Zweifel streuen? Ja, zu den Gedanken kommen wir gleich. Aber versteht ihr, das hat immer Einfluss auch auf unser Glaubensleben. Und wie wichtig ist, dass wir sagen, nein, mir sind meine Schulden vergeben. Und wenn ich versage, darf ich wieder zu ihm laufen. Wenn unsere Kinder versagt haben, auch gegen uns, waren sie deshalb nicht mehr unsere Kinder? Ja, wir können alle versagen. Aber wir dürfen zu Jesus gehen und wir dürfen um Vergebung bitten. Und er vergibt und wir dürfen durch die Kraft seines Geistes unser Leben so verändern, dass es Gott wohlgefällig ist und dass sein Segen mich wieder erreicht. Das ist doch wunderbar. Amen. Halleluja, das ist der Panzer der Gerechtigkeit, der meinen inwendigen Menschen, mein geistliches Inneres beschützt und bewahrt. Ich bin gerecht durch Jesus Christus, weil er das Sühneopfer für mich war am Kreuz von Golgatha. Er nahm meine Schuld auf sich und gab mir seine Gerechtigkeit. Und damit öffnet sich eine Welt, eine geistliche Welt. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Der Weg ist offen zum Thron der Gnade. Er ist unser Papa. Und der Geist Gottes gibt uns permanent Zeugnis, du bist ein Kind Gottes. Freue dich darüber. Und so dürfen wir auch dem Feind gegenüber auftreten. Aber wir müssen diese Wahrheiten bewegen in unserem Herzen. Es muss lebendig sein, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick. Halleluja. Und weil du gerade von Gedanken gesprochen hast, kommen wir hier zum Helm des Heils, weil das sehr eng zusammenhängt auch mit dem Herzen. Helm. Ein Helm schützt den Kopf des Krieges. Im Geistlichen gesehen unsere Gedanken. Und wie können unsere Gedanken manchmal ein Schlachtfeld sein zwischen Gut und Böse? Aber wie leben wir auch in einer Welt, die so voller Informationen ist? Über den Fernseher, über das Internet, Nachrichten. Na, wir hören ja permanent, was in Israel passiert, was in der Ukraine passiert. Wir sehen die schrecklichen Bilder und. Es ist uns ja alles geöffnet worden. Und wenn du da keinen geistlichen Filter hast, dann beginnen dich die Dinge zu bestimmen, die dich nicht bestimmen sollen. So, wir bestimmen darüber, was wir in unsere Gedanken hineinlassen und dort lassen. Paulus spricht von Gedankenfestungen, die sich wieder die Erkenntnis erheben. Wie viele Lügen werden durch die Medien verbreitet, denen man dann Glauben schenkt und man denkt, man hätte jetzt die Wahrheit. Und man bildet sich ein Urteil. Und wisst ihr was? Wie nah ist doch unser Bekenntnis von dem, was wir denken? Und wenn wir wissen, dass Segen und Fluch in der Macht unserer Zunge liegt, das weiß der Teufel. Und wie wichtig ist, dass wir unsere Gedanken füllen mit der Wahrheit, damit wir sensibel sind gegenüber dem, was eben nicht gut ist, dass wir es aussondern können. Und darum heißt es auch der Helm des Heils. Über was sollen wir nachdenken? Über das, was uns in Christus geschenkt ist. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 8, dem denket nach, was liebenswürdig ist, was wohllautend ist, was einen guten Ruf hat, was segnet, was auferbaut, was gut tut. Dem denket nach. Verstehen wir jetzt, warum Paulus am Anfang sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke? Wir bestimmen darüber, was in unseren Gedanken Platz hat. Erkenne, welche Quelle dahinter steht von dem, was in deine Gedanken kommt. Wer steckt dahinter? Und was ist die Absicht dessen, der das gesendet hat und was in dir Macht bekommen soll. Reiß die Gedankenfestungen nieder durch die Wahrheit Gottes, wie Paulus es sagt. Lasst es nicht zu, dass die bösen Gedanken euer Denken bestimmen. In so vielerlei Bereichen. Ja. In Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, es sind viele Bibelstellen, aber lest sie nochmals durch, weil sie sind mir so wichtig und ich glaube Gott auch. Römer 12, Vers 2. Dort schreibt Paulus, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Gedanken. Was für eine Macht liegt in den Gedanken? Versteht ihr? Wenn wir negative Gedanken permanent in unseren Gedanken bewegen und haben, wird sich dein Leben entsprechend verändern. Aber wenn deine Gedanken gefüllt werden mit der Wahrheit Gottes, immer mehr und immer mehr und immer mehr, wird sich auch dein Leben entsprechend verändern. Das ist unglaublich. Und jetzt ist nur die Frage, wie können wir dann unsere Gedanken erneuern? Wie geht das? Mit dem Heiligen Geist, genau. Und was wird der Heilige Geist machen? Er wird sagen, lies mal Psalm 1, 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch sitzt bei den Spöttern. Das heißt nicht, dass wir mit Ungläubigen keinen Kontakt haben dürfen. Aber was wird da gesendet? Dass ich sage, da ist zu. Okay? Für solche Dinge. Sondern habt Lust am Wort Gottes. Und sind ab und zu, wenn ihr gerade mal Zeit habt, einmal in der Woche darüber nach, auch alle zwei Wochen reicht und im Notfall halt mal einmal im Monat. Du gehst ja in Gottesdienst, da hörst du es auch wieder. Nein, sind darüber nach, Tag und Nacht, oder? Ist das einfach? Ja, aber das hat mit einer Entscheidung zu tun, wie du sagst, und der Heilige Geist hilft. Wie wunderbar, ich stehe in der Nacht mindestens 3-4 Mal auf, he? Aus verschiedenen Gründen. Gehen wir nicht tiefer drauf ein, auf jeden Fall. Kommt immer drauf an. Okay, aber wie wunderbar, wenn du aufstehen darfst und du hast ein Loblied auf deinen Lippen, oder? Oder ein Wort Gottes kommt in den Sinn und du kannst darüber nachsinnen. Wow, Helm des Heils. Wenn das schon mitten in der Nacht geschieht, dann soll es auch durch den Tag so sein. Aber wir, du bestimmst darüber, was du dir anschaust und was du dir anhörst. Ich habe letzte Zeit gedacht, also ich höre mir die Nachrichten nicht mehr an. Das muss jeder selbst wieder entscheiden. Natürlich lese ich sie auch immer wieder. Aber es ist so schwierig. Seid nüchtern und wachsam. Herr, hilf uns, dass wir von der himmlischen Perspektive her beten können, nicht von der menschlichen, versteht ihr? Dann diese Bilder, die wir sehen, das macht etwas mit uns, oder? Und das, was wir hören, das macht auch etwas mit uns. Und darin nüchtern zu sein im Geist und im Wort ist so wichtig, dass wir eben nicht sofort sehen, was die Menschen sich antun, sondern was der Feind hier tut. Und so entsprechend auch beten. Helm des Heils, wir müssen weitergehen. Gut. Zieht an die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Die richtigen Schuhe zu tragen, ist wichtig, oder? Es käme mir doch nicht in Sinn, die Schuhe von Andreas zu tragen. Also, ich würde es, glaube ich, sofort merken, dass ich immer über meine Füße stolpere, weil er hat wahrscheinlich die größeren Flossen wie ich. Ich hasse es auch, zu kleine Schuhe zu tragen, weil das ist so beengend. Meine Füße brauchen Platz. Ja, weil das ist so mühsam, wenn es überall drückt. Was will ich damit sagen? Gott hat jedem von uns Schuhe geschenkt. Eine Berufung, eine geistliche Salbung. Du sollst nicht denken, ich brauche jetzt die Schuhe von Reinhard Bonke, damit ich erfolgreich sein kann im Reich Gottes. Nein! Versteht ihr, was ich meine? Nein! Ich brauche aber auch nicht so kleine Schuhe, wo ich Gott eingrenze in dem, was er tun kann. Durch dich und durch mich. Verstehen wir das? Ich will die Schuhe tragen, die Gott mir anvertraut hat. Und bereit sein, das Evangelium des Friedens zu verkünden. So wie es Gott mir geschenkt hat, so wie Gott mich geschaffen hat. Im Glauben und Vertrauen, dass er durch meine zwei Brote und fünf Fische oder umgekehrt, dass er dadurch etwas tun kann. Diese Gläubigen in München bei dieser Balletttänzerin, die haben sie nur eingeladen in Gottesdienst. Die haben sie nicht irgendwie bedrängt mit Gottes Wort und weiß ich nicht was. Sondern einfach nur eingeladen. Vielleicht ein anderes Mal ist es etwas anderes, aber bereit zu sein, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Licht und Salz zu sein. Durch ein Buch, was Karin eben vorgestellt hat, Leben ist mehr. Lasst euch inspirieren von Gottes Geist und von Gottes Wort, wie wir ein Zeugnis sein können, wie wir ein Licht sein können, ein Salz sein können. Du bist es schon, du merkst es vielleicht gar nicht immer, dass Menschen denken, was hat die, was ich nicht habe? Oder was hat der, was ich nicht habe? Wie komme ich dazu? Und wir beten darum, dass der Tag kommt, wo die Menschen sagen, David, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie einfach, nicht wahr? Seid ihr dann bereit? Wie wisst ihr dann, was ihr sagen sollt? Kann das ein bisschen langsamer gehen? Ich muss schnell mir überlegen, was jetzt wie kann ich jetzt, wo ist meine Bibel, Schatz? Oh, die Brille habe ich nicht dabei. Ah, wessen Herz voll ist. Dessen Mund geht über, genau, mit Gutem. Also da, ich glaube, wir sind schon nicht mehr so ganz geübt in dem, wie wir dann wirklich jemanden zu Jesus führen. Aber im Grunde genommen geht es um dein Zeugnis. Und das, was du mit Jesus erlebt hast. Und in deiner Einfachheit oder deiner geistlichen Brillanz, ich weiß es nicht, wie es dir Gott geschenkt hat, einfach den Menschen etwas weiterzugeben von dem Gott des Friedens. Amen. Schuhe der Bereitschaft. Ich gehe nicht mit den Badesandalen auf den Berg. Und ich gehe auch nicht mit den Bergschuhen baden. Also ich meine, man kann schon, aber es ist vielleicht nicht so weise. Das heißt, sei bereit. Trage dein Schuhwerk, das Gott dir anvertraut hat. Und wenn ihr dir größere Schuhe anvertraut, okay, dann ist etwas anderes. Halleluja. Das, was Gott dir geschenkt hat, gib es weiter. Und von allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Schild des Glaubens. Der Krieger trägt diesen Schild an seiner Hand festgemacht und er kann sich entsprechend nach dem Angriff ausrichten. Also er ist bereit. Und vor allem, er kann sich ducken hinter diesem Schild. Schützen, genau. Er birgt sich hinter diesem Schild, hinter dem Schild des Glaubens. Was ist Glaube? Vertrauen. Feste Zuversicht. Es ist ein unerschütterliches Vertrauen an Gottes Treue. Ein unerschütterliches Vertrauen an Gottes Treue, an seine Liebe, an seine Barmherzigkeit, an seine Güte, an sein Wort. Und deshalb stelle ich mich hinter sein Wort und bin dadurch geschützt. Psalm 91. Lasst uns das mal aufschlagen. Psalm 91. So schön. Psalm 91, das muss irgendwo in der Bibel stehen. Ah, genau. Psalm 91. Ihr dürft ihn dann zu Hause ganz durchlesen, weil, weißt du, das ist mein Schild. Und ich weiß, dass das hält wieder alle feindlichen Angriffe. Ich lese nur die ersten zwei Verse. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Wow. Unerschütterliches Vertrauen, dass er zu seinem Wort steht und ich mich bergelevi. Kannst fast nicht mehr ausheben, gell? Halleluja! Ah! Ich schaue so gerne immer wieder zu Evi, weil sie geht dem fast über. Weil sie einfach das Wort Gottes liebt. Und den liebt, der das Wort Gottes liebt. Das ist unser Gott. Im 11. Vers heißt es sogar, Psalm 91, Vers 11, denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, die auf allen deinen Wegen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten. Gott, der Allmächtige, befiehlt seinen Engeln, dass sie uns begleiten. Können wir das glauben? Fast nicht zu glauben, nicht wahr? Es gibt vielleicht einige unter uns, bei denen der Herr die Engel ab und zu auswechseln muss, weil sie nicht mehr mögen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, er sendet seine Engel. Er sendet seine Engel. Gott ist treu, er stellt sich zu seinem Wort. Im Psalm 139, Vers 5 heißt es, und von allen Seiten umgibst du mich. Margrit, das ist dein Psalm, gell? Von allen Seiten umgibst du mich. Und deine Hand ist über mir und unter mir. Sie trägt mich, sie beschützt mich, sie umgibt mich. Wie wunderbar, wenn wir im Vertrauen auf das bauen dürfen und diese Verheißung, diese Zusagen zu unserem Schild werden. Amen. Der Schild des Glaubens, das ist mein äußerer Schutz. Und jetzt habe ich aber noch, und das ist ein Geheimnis, ein innerer Schutz. Ein inneres Schild. Mein Herz muss doppelt geschützt werden. Und zwar in Jeremia 31 heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Sigi Girl, du bist mein. Was für eine Liebe. Er hat dich persönlich beim Namen gerufen und diese, seine Liebe, schützt mein Innerstes. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Wow. Römer 8, Vers 35. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendeine Macht, noch sonst irgendein Umstand. Niemand, wenn wir sie nicht verlassen. Das ist der Schild. Der Schild des Glaubens und der Schild der Liebe. Das möchte ich hier einfach hineinnehmen. Und wie sehr brauchen wir das? Wenn der Feind sich aufbaut und droht, kann ich mich bergen hinter ihm. Und in anderen Übersetzungen heißt es dann im Psalm 91, Vers 1, und du wirst Ruhe finden bei ihm in dieser unruhigen Welt. Halleluja. Wollen wir das festhalten im Vertrauen? Nur er kann uns den Schutz geben, den wir wirklich brauchen, wieder alle Mächte der Finsternis. Und ich schließe ab mit dem letzten, dem Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Und hier schließt sich der Kreislauf wieder zum Beispiel von Jesus in der Wüste, wie er den Teufel besiegt hat. Durch die Kraft des Geistes und durch das Wort Gottes. Und es ist nicht nur einfach ein Wort Gottes. Paulus sagt hier nicht, macht Luftstreiche wie verrückt, wirft das Wort Gottes herum, wie ihr nur könnt. Nein. Also was nützt ein Krieger, wenn er da mit der Luft kämpft und nachher flach liegt und nicht mehr mag? Nein, ganz gezielt. Und da braucht es eben diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zur richtigen Zeit das richtige Wort haben zu dürfen, um dann zuzuschlagen. Paulus sagt es auch, ich schlage nicht in die Luft, sondern gezielt. Und das ist etwas, das wir lernen dürfen. Das Schwert des Geistes anzuwenden zur Verteidigung oder zum Kampf, zur richtigen Zeit das richtige Wort. Das ist ein Üben, das wir in unserem inwendigen Mensch durch den Heiligen Geist das richtige Wort bekommen. Wenn ich an die Gebetszeit denke, die wir da hinten hatten, da kam so vieles von der Predigt durch den Geist Gottes. Wenn ich an die Lieder denke, wie das ein Ganzes gibt, sei es von der Leitung von Emil, sei es die Predigt, sei es der Lobpreis, das ist Gottes Geist. Und genau so will er uns helfen, mit dem Schwert des Geistes richtig umzugehen. Nicht zu verletzen. Steht hier? Nicht zu verletzen, sondern den Feind zu bekämpfen. Zur richtigen Zeit das richtige Wort. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, dass ihr am bösen Tage Widerstand leisten könnt, dass ihr überwinden könnt, dass ihr seine listigen Anläufe erkennt und richtig dagegen angeht. Halleluja! Steht fest und unerschütterlich im Glauben, im Vertrauen an den Gott, der für dich am Kreuz schon gesiegt hat und dir dadurch die Waffen gegeben hat, aus einer siegreichen Position zu kämpfen. Amen. So, jetzt komme ich zur Predigt. Ich weiß, es ist sehr viel. Und ich habe mich Stunden und Tage in dieser Schatzkammer aufgehalten. Und es kommt immer mehr dazu. Aber das ist das, was mich segnet. Und es soll euch auch segnen. Es soll uns begleiten, jeden Tag. Ich habe von einer Person gehört, die hat gesagt, weißt du, Heinz, ich stehe gar nicht auf, bevor ich nicht die Waffenrüstung... Oh, danke vielmals, Margret. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also jetzt nicht alle Wasser holen. Diese Person hat gesagt, weißt du, Heinz, ich stehe gar nicht auf, bevor ich nicht die Waffenrüstung angezogen habe. Ist vielleicht noch ein guter Tipp, oder? Dass nicht unser Kopf schneller ist als unser Herz. Raus, ich bin eh schon zu spät. Nein, steh den Wecker eine halbe Stunde früher. Und wenn du nicht gleich wieder einschläfst. Und sonst ist es besser, wenn du aufstehst. Aber wir können auch auf der Kante des Bettes können wir noch sagen, danke Herr für den Gürtel der Wahrheit. Danke für den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Danke für den Helm des Heils. Für den Schild des Glaubens. Für das Schwert des Geistes und für die Schuhe der Bereitschaft. Danke, dass du mich heute begleitest durch diesen Tag und dass ich dein Zeugnis weitergeben darf. Ich habe die richtigen Schuhe an, die du mir gegeben hast und ich vertraue dir, dass du durch mich etwas bewirken kannst, was den Himmel freut und uns freut. Amen. Halleluja. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich brauche es so sehr. Ich brauche dich so sehr, mehr als alles andere. Ich brauche dich mehr als alles andere. Wir brauchen dich, Herr. Du sagst durch dein Wort, seid stark in dem Herrn und in der Macht deiner Stärke. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Herr, wir stehen im Kampf. Und wir wissen das, weil dein Wort es uns sagt und weil wir es erleben und spüren und wahrnehmen. Und wir wollen siegreich sein, so wie du siegreich gewesen bist. Und du hast uns all diese Waffen zur Verfügung gestellt. Und wir wollen uns da hineinstellen. Wir wollen stark sein in dem Herrn, in dir, Jesus, und in der Macht deiner Stärke. Weil wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und wir wollen siegreich sein, wir wollen Überwinder sein. Wir wollen das Land, das du uns anvertraut hast, beschützen und bewahren. Die Verantwortung, die du uns gegeben hast, für unser Leben, für unsere Ehen, für unsere Familien, für die Gemeinde, für unsere Dienste. Wir wollen sie bewahren, wir wollen sie bewachen. Wider alle Anläufe des Feindes. Ich danke dir dafür. Halleluja. Jesus, wir lieben dich einfach und sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Und wissen dürfen, dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist, bei Tag und bei Nacht. Und wenn du mal nicht mehr weiter weißt, in den kommenden Tagen oder Wochen, dann ruf den Namen Jesus. Er ist da, um zu helfen und zu tragen, um zu schützen, um zu bewahren. Jesus. Halleluja. Wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus. Wollen wir doch Jesus noch einen Applaus geben? Jawohl, Jesus, dir gebührt alle Ehre. Dir gebührt alles Lob. Halleluja, Jesus. Wir rühmen deinen Namen, Jesus, der über alle Namen ist. Wir preisen dich, dass du auf dem Thron sitzt und dass dir nichts entglitten ist. Dass du die Seile dieser Welt in deiner Hand hast, Herr. Ich preise dich, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, dass du uns fest in deinem Herzen hältst, Herr. Dass da kein Abstand dazwischen ist. Ich ehre dich und ich bete dich an. Halleluja! Und alles Volk sage... Amen. Seid ihr gesegnet?